sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigttext heute nimmt uns mit so etwa in das Jahr 50 nach Christus. Wir befinden uns auf der zweiten Missionsreise. Der Paulus ist mit dem Silas unterwegs. Die wollten eigentlich in der heutigen Türkei noch etwas wirken, aber Gott hat durch den Heiligen Geist das verhindert. Er hat klare Order gegeben, nein, ihr müsst rüber nach Griechenland. Dann betreten sie Europa, kommen in eine Stadt, die erste europäische Stadt, die von Paulus dann erreicht wird, Philippi, und fangen dort an, das Evangelium zu verkündigen. Da kommen eine ganze Menge Menschen zum Glauben, aber es passiert etwas, dass dort in Philippi eine Frau ist, die hat einen Wahrsagegeist, so eine altertümliche Esoterikerin, und die sagt Leuten ihre Zukunft voraus. Und die läuft während der ganzen Zeit hinter Paulus und Silas her und schreit und sagt damit nicht die Unwahrheit, das sind Boten des Allmächtigen und die zeigen euch den Weg zum Heil. Das tut diese Frau über Tage hinweg, bis dem Paulus der Kragen platzt, warum auch immer, warum er so lange wartet, und dann sagt er, im Namen Jesu gebiete ich dir, also dem Geist, der in dieser Frau ist, fahr raus. Und sofort ist der Geist weg. Kann man sagen, wunderbar. Das finden aber nicht alle wunderbar dort in Philippi, denn es gab Menschen, die mit dieser Frau Geld verdient haben. Mit Esoterik lässt sich immer viel Geld verdienen. Die haben eine Menge Kohle an der verdient und die sind jetzt stinkesauer, dass das Evangelium nach Philippi gekommen ist, weil sich hier was verändert. Und die laufen sofort zu den Chefs dort in Philippi und sagen, guckt euch mal diesen Paulus und Silas an. Das sind Aufrührer, da muss was geschehen. Die machen unser Geschäft kaputt. Die sind nicht gut für unser System hier. Und wird sofort entschieden von den Oberen der Stadt. Zack, die müssen vor die Richter treten. Und die Richter hören sich das kurz an und die machen kurz einen Prozess. Die sagen, alles klar, bevor wir weiter mit denen uns verhandeln, die werden erstmal gefoltert. Da werden die furchtbar hart geschlagen, ausgepeitscht. Nicht nur mit einer normalen Peitsche. Im Römischen Reich war das üblich. Die Peitschen wurden so Eisenstücke hineingelegt, furchtbar hart wurden die gequält, und dann werden sie genommen von diesen Richtern und werden dem Aufseher des Staatsgefängnisses dort in Philippi übergeben. Und an dieser Stelle steigen wir ein mit unserem Predigttext. Wir wollen als Predigttext Apostelgeschichte 16, die Verse 23 bis 34. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und sie lobten Gott. Und die Gefangenen hörten sie. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fessel ab. Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten. Denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut, tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Da forderte der Aufseher ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie hinaus und sprach, liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die ihn in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen, und er ließ sich und all die Seinen sogleich taufen. Und er führte sie in sein Haus und deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Haus, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Amen. Wir wollen kurz beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir von Herzen Dank sagen, dass du uns jetzt dieses Wort aus der Apostelgeschichte schenkst für unser Leben. möchte dich bitten, dass du uns die Bedeutung dieser Geschichte für unser Leben öffnest. Dass du uns zeigst, was die Sackgasse des Kerkermeisters mit unseren Sackgassen zu tun hat. Ja, das wird nur gelingen können, wenn du uns deinen guten Geist für diese Predigt gibst. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, heute in diesem Gottesdienst geht es um Sackgassen. Und auch in der Geschichte geht es um Sackgassen. Man könnte jetzt trefflich über die Sackgasse des Paulus und des Silas sprechen. Die sind ja auch in die Sackgasse gekommen, da sind sie losgezogen, um das Evangelium zu verkündigen. Da wollten sie der Stadt Philippi das Beste bringen, was es gibt. Und sie lagen im Innersten des Gefängnisses, gefoltert, und ihre Füße eng zusammengeschraubt in einen Block. Das ist auch so eine Sackgasse, nur ich sage nicht, da lohnt es sich nicht drüber zu sprechen, nur die wissen, wie man rauskommt aus einer Sackgasse. Die fangen in der Sackgasse an, im Block liegend, gefoltert, gequält, Gott zu loben. Gott loben zieht nach oben, Gott nicht danken, das macht wanken. Die loben Gott und sind kommt draußen aus der Sackgasse. Deshalb können wir diese Sackgasse des Paulus und des Silas heute verlassen. Wir wollen uns mit einer anderen Sackgassenerfahrung beschäftigen, nämlich mit der Sackgasse des Kerkermeisters. Ich denke, das ist ein Stück weit heute interessanter. Also mit dem wollen wir uns beschäftigen, mit diesem Kerkermeister, weil das nicht nur ein vor 2000 Jahren lebender Mann gewesen ist, der da eine wichtige Funktion in hatte, sondern der ist für mich das Paradigma des modernen Menschen des 21. Jahrhunderts. Und um das klar und deutlich zu machen, möchte ich über drei Punkte sprechen heute Morgen. Erstens über des Kerkermeisters Sicherheit. Zweitens über des Kerkermeisters Sackgasse und drittens über des Kerkermeisters Seligkeit. Das Erste, bevor wir zur Sackgasse kommen, des Kerkermeisters Sicherheit. Der große Evangelist Wilhelm Busch, der hat einmal über diesen Kerkermeister gesagt in einer Predigt, der Kerkermeister von Philippi, das war ein sicherer Mann in einer sicheren Position in einer sicheren Welt. Sicherer Mann, sichere Position, sichere Welt. Das kann ich nur so unterschreiben. Dazu muss man allerdings ein bisschen die Umstände kennen, um zu wissen, was dieser Kerkermeister für ein Mensch war. Philippi, der Ort, wo wir uns jetzt befinden mit dieser Geschichte, Philippi war zwar eine griechische Stadt, war aber durch die Römer ausgebaut worden zu einer römischen Kolonie. In der Stadt Philippi wurden haufenweise ehemalige Legionäre und verdiente Offiziere des römischen Heeres angesiedelt. Die Historiker sprechen, wenn sie über Philippi nachdenken, auch von dem Klein-Rom in Griechenland. Und das ganze System, was damals den Mittelmeerraum umspannte, das war das Römische Reich. Wenn bei uns hier, in unserer Gegend hier in Niedersachsen, damals die Germanen hausten, die hatten nicht mal feste Straßen, die hatten nicht so viel Kultur, im Römischen Reich, im Imperium Romanum, da war ein sicheres System, eine sichere Welt. Die hatten ein Rechtssystem, das vorbildlich war. Die hatten geteerte Straßen, die hatten funktionierenden Beamtenapparat, die hatten stehendes Heer und Legionen. Da war ganz vieles geordnet. Das war die sichere Welt und die importierten auch und exportierten ihre Ideen, die Pax Romanum, in alle Welt hinein. Das war ein sicheres System, eine sichere Welt damals, dieses Römische Reich. Es war im Römischen Reich üblich, wenn sich jemand bewährt hatte in der Armee, dann bekam er nicht nur Pension, sondern zusätzlich zu seiner Pension meistens auch noch hohe Funktionen, wo er dann seinen Lebensabend verbrachte. Und so auch hier. Hier begegnen wir, wir wissen es nicht ganz genau, aber die Vermutung liegt sehr nahe, einem ehemaligen Offizier der römischen Armee, der jetzt in seinem Altersdomizil noch die Aufgabe des Gefängniswärters hatte. So eine wichtige Funktion kann man nicht irgendjemandem geben, das muss ja auch organisiert werden. Und wenn man mit Dieben und Mördern und Leuten umgeht im Gefängnis, da braucht man schon jemanden Handfesten. Da sind natürlich Offiziere sehr geeignet für. Und so einen Mann haben wir vor uns. Der lebte als sicherer Mann in einer sicheren Position, die war gut dotiert, war hoch angesehen, als Kerkermeister in Philippi, dort im Römischen Reich, als Teil des Imperium Romanus. Und in diesem System eines Tages kriegt er Befehl von den Richtern, die waren auch Teil, die hatten also funktionierende Rechtsprechung in Rom damals, kriegt der Befehl, wir haben hier zwei Typen, die haben für Aufruhr gesorgt, die haben wir schon foltern lassen und die sperrst du ins innerste Gefängnis, verschärfter Arrest, so würden wir heute vielleicht sagen. Die zusammengeschlagenen und Gefolterten wurden ganz eng in einen Block, so heißt das hier, hineingeschraubt. Und wie wir lesen, bereitet das diesem Kerkermeister keine schlaflose Nacht. Der zieht das einfach durch, Befehl bekommen, da ist keine Spur von Humanismus, ich habe einen Auftrag in meiner sicheren Welt, in meiner sicheren Position und dann wird das durchgezogen. Da wird der verhaftet, kein Problem, die werden in den Block gelegt, überhaupt gar kein Problem. Die haben ja schließlich Aufruhr gemacht, passen nicht in unser System. Übrigens, das sei mir erlaubt, diese Zwischenbemerkung, es ist nicht gut gestellt um unsere evangelische Kirche in Deutschland, dass wir so Koexistenz und so gut leben mit diesem Staat, dass wir so wenig Aufruhr machen. Wo immer in der Bibel, wo immer in der Kirchengeschichte das Evangelium klar verkündigt wird, da passt das nicht in das System dieser Welt. Und überall da, wo es hineinpasst, da müssen wir aufwerten. Aber zurück zu unserer Geschichte. Die haben die Aufruhr gemacht und dann werden sie inhaftiert. Und der Kerkermeister hat da kein Problem. Er ist ein sicherer Mann in einer sicheren Position, in einer sicheren Welt. Und er schläft den sicheren Schlaf des Gerechten. Der schläft tief und fest, bis, da kommen wir gleich zu, das Erdbeben geschieht. Übt immer Treu und Redlichkeit nicht, das wird vermutlich sein Motto gewesen sein, ohne dass er diese Worte kannte nicht. So hat er sein Leben gelebt und so hat er funktioniert. Und so kamen denn auch die Boten Gottes bei ihm ins Innerste des Gefängnisses. Und das, liebe Brüder und Schwestern, kann man machen. Die Boten Gottes und die Botinnen, die kann man verhaften, die kann man quälen, die kann man foltern, die kann man auch in Ketten legen, die kann man auch umbringen. Das kann man machen. Aber eins kann man nicht machen. Man kann nicht die Botschaft des Herrn Jesus Christus in Ketten legen. Das funktioniert nicht. Paulus sagt einmal 2. Timotheus 2, das Wort Gottes ist nicht gebunden. Sie, Paulus und Silas, die liegen gebunden, dort und gequält. Aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Dann fangen sie an, Gott zu loben. Gott zu loben. Und im Lobpreis Gottes, in der Ehre Gottes, zerschlägt das Wort Gottes den ganzen Knast dort. Jeremia 23 heißt es, Gottes Wort ist wie ein Hammer, das Felsen zerschmeißt. Das Felsen zerschmeißt. Und das genau passiert hier. Die singen zur Ehre und zum Lob Gottes und da zerschlägt das Innerste des Gefängnisses diese massiven Mauern, die da die Römer gebaut haben. Das Wort Gottes kann man nicht binden. Wenn ich diese Stelle lese, denke ich an den großen Prediger, den großen Pfarrer Paul Schneider, den Prediger von Buchenwald, der da inhaftiert wurde, weil er bei der Beerdigung die Wahrheit des Evangeliums gesagt hat, auch damals in die sichere Welt der Nationalsozialisten nicht hineinpasste. Da haben sie ihn inhaftiert. Dann sollte er die Hakenkreuzfahne grüßen. Dann hat er sich geweigert, das Symbol des Todes zu grüßen. Wurde inhaftiert, verprügelt, gequält und gefoltert. Am Ostersonntag ist ein großer Appell im Buchenwald und einer der Gefangenen beschließt an diesem Ostersonntag, sich das Leben zu nehmen, in den Elektrozaun zu laufen, weil das nicht mehr aushält. Paul Schneider kann gar nicht am Appell teilnehmen, weil er so schwach ist, weil sie ihn so zusammengeschlagen haben. Und dann schreit er am Ostersonntag, Paul Schneider, über den KZ-Hof. Jesus Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Wer da lebt und glaubt, dann nicht, der wird nimmer mehr sterben. Und dieser Mann, der beschlossen hat, sich das Leben zu nehmen, der läuft nicht in den Zaun. Paul Schneider wird abermals gefoltert und stirbt schließlich an diesen Folterungen. Den Boten Gottes, den kann man foltern, den kann man töten. Aber das Wort Gottes, das ist nicht gebunden. Das ist durch nichts zu zerstören. Das ist das Einzige, was unzerstörbar ist in dieser Welt. Alles andere in dieser Welt, das geht kaputt und das ist zerstörbar. Aber nicht das Wort Gottes. Unzerstörbar. Und deshalb ist es wichtig, dass wir unser Leben als Sicherheit immer gründen auf das Wort Gottes. Darum geht es in dieser Predigt. Und nicht auf die anderen Sicherheiten. Die anderen Sicherheiten gehen früher oder später kaputt. Aber das Wort Gottes nicht. Nicht das Geld, nicht die Gesundheit, nicht die Ehe, nicht irgendetwas anderes Weltliches kann dir letztlich Sicherheit geben, auch kein politisches System. Das sind alles Dinge, die gehen kaputt früher oder später. Nur eins kann dir Sicherheit geben, das Wort Gottes. Und wehe dem, der sein Leben auf eine andere Sicherheit gegründet hat, als auf das Wort Gottes, als auf Jesus Christus, der wird früher oder später erleben, wie die Sicherheiten zusammenbrechen, wie das nicht mehr Bestand hat. Das erleben wir hier in der Geschichte. Da ist dieser sichere Mann in der sicheren Position, in der sicheren Welt. Und auf einmal kommt ein Erdbeben und da ist keine Sicherheit mehr. Da bricht alles kaputt. Und er, der Kerkermeister, der sichere Mann in der sicheren Welt, in der sicheren Position, befindet sich auf einmal in der Sackgasse seines Lebens. Und damit sind wir beim zweiten Punkt, des Kerkermeisters Sackgasse. Da lesen wir, plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen, von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr, sah er die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Da war ein sicherer Mann. Aber auf einmal ist nichts mehr sicher. Alles ist auf einmal anders geworden. Und er wacht auf. Das ist ein ganz tolles Bild in dieser Geschichte. Da ist auf einmal ein Traum, der geplatzt ist. Nicht so, wie wir auch Träume haben. Nicht? Ich habe ja ein gut gefülltes Bankkonto. Ich bin ja kerngesundheit. Ich führe eine prima Ehe. Da ist ja alles gut. Die nächsten 30 Jahre sind gerettet halt. Nicht? Und auf einmal passiert was und dann wachen wir auf aus den Träumen. Wie der Kerkermeister. Der wacht auch auf aus seinem Traum. Da stehen die Gefängnistüre offen. Da weiß er eins ganz genau, wenn die Türen offen sind, da sind die alle abgehauen. Weil in meinem Folterknast, da haut jeder sofort ab, wenn er die Möglichkeit hat. Jetzt müssen wir wissen, im damaligen System vor 2000 Jahren, im Imperium Romanum, im Römischen Reich, war das so, wenn da einer einen Fehler gemacht hatte, ist das nicht so wie heute, dass man dann die Anwälte beauftragt, die stellen dann 300 Fragen und Antworten ins Internet und dann versucht man sich zu rechtfertigen, die Leute hören zu oder nicht, oder dass irgendwie geguckt wird, was kann man denn noch machen, eine Untersuchungskommission eingesetzt. Nein, damals im Römischen Reich war das ein bisschen anders in diesem System. Wenn da einer versagte, aus dem System rausfiel, aus dieser sicheren Welt, da gab es nur eins, er musste die Verantwortung übernehmen. Die Verantwortung damals zu übernehmen, wenn man in der Sackgasse des Lebens war, das hieß Ende mit meinem Leben. Im Lateinischen, in der Sprache der Römer, gab es dafür einen Terminus technicus, einen feststehenden Begriff. Incumbere in gladium, incumbere in gladium, in das Schwert stürzen. Das war gängige Praxis. Wenn ein Feldherr die Schlacht verlor, hat er sich selber auch umgebracht. Wenn ein Politiker irgendwie den Haushalt in Rom nicht hinkriegte, wenn das irgendwie alles nicht mehr lief, dann wurde es Schwert gezogen und dann wurde sich erstochen. Und genau das passiert ja auch. Dieser ehemalige Offizier, dieser sichere Mann in der sicheren Welt, in der sicheren Position, sieht, dass gar nichts mehr sicher ist. Er hat versagt. Er hat seiner Verantwortung gar nicht gerecht werden können in dieser Welt und er zieht das Schwert und will sich umbringen. Da schrecken wir ein bisschen zurück und dann sagen wir so, das geht doch nicht, das darf man doch nicht, zu Recht nicht, da ist unser christlicher Ethos geschärft, da sagen wir, das darf nicht sein, Selbstmord dürfen wir nicht machen. Und vielleicht ist der ein oder andere auch so dabei und sagt, na, so ein bisschen abschätzig über ihn, naja, ist ja auch ein Heide, der hat ja keine Ahnung, nicht, der greift zu diesem letzten Mittel. Aber liebe Brüder und Schwestern, da möchte ich uns warnen. Es gibt ganz viele Männer und Frauen in sicheren Positionen, in ihren sicheren Welten, die als sichere Männer und Frauen leben. Da kommt eine Kleinigkeit. Und dann sind sie genau an dieser selben Stelle wie der Kerkermeister. Und es liegt in der Natur des Pastorenberufes, dass man diese Dinge leider immer wieder miterlebt. Ich habe das erlebt, wie da jemand gewesen ist, Frau von einem angesehenen Unternehmer in der Kleinstadt, nicht? Alles passt, die Leute kommen hoch, hat genug Geld, die Familie funktioniert, nicht? Und auf einmal verlässt der Mann die Frau und dann bricht alles zusammen. Es ist gar nichts mehr auf einmal. Das ist kein Ausweg mehr. Da werden die Pulsadern aufgeschnitten. Der ist erlebt bei einem Handwerker. Tolle Familie, toller Mann, tolles Haus, alles super. Da kriegt er irgendwann die Diagnose, dass er an derselben Krankheit leidet wie sein Vater. Und dass er in absehbarer Zeit sehr elendig sterben wird. Das hält er nicht aus, die Diagnose. Und dann geht er ins Wasser und er tränkt sich selber. Denken wir an den Milliardär Merck, der vor 2,5 Jahren seinem Leben ein Ende gesetzt hat. Ein Mann, der selbst nach seinem wirtschaftlichen Desaster immer noch mehr Geld hat, als wir alle zusammen jemals besitzen werden. Das hat er nicht ausgehalten, dass er sich da verspekuliert hat mit seinen Volkswagen-Aktien. Und obwohl er gläubiger Christ ist, schmeißt er sich vor den Zug. Da soll keiner sagen, dass ihm das nicht passieren kann. Ich verurteile niemanden, ich sage das hier ausdrücklich, der den Selbstmord macht. Denn wenn einer Selbstmord macht, dann hat der Teufel einen fest im Griff, im Würgegriff. Das ist ein sicheres Zeichen. Wenn ich Ausweglosigkeit in meinem Leben spüre, wenn ich denke, es geht nicht mehr weiter, dass dann der Teufel ganz hart an mir arbeitet. Ausweglosigkeit, dieses Gefühl, damit spielt der Teufel. Bei Jesus gibt es keine Ausweglosigkeit. Jesus Christus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist nicht die Ausweglosigkeit. Bei Jesus gibt es immer einen Weg. Aber der Teufel, der redet Menschen ganz schnell ein, jetzt gibt es keinen Ausweg mehr. Und jetzt musst du die Pistole nehmen. Nimm dir den Strick, geh ins Wasser. Immer ein Zeichen, dass der Teufel an einem dran ist. Das sind arme, verführte Menschen, die das tun, mit denen der Teufel ein viel Leid in diese Welt bringen kann. Man guckt auf das Dritte Reich, diese teuflische Unternehmung, die damals gewesen ist. Dann weiß man, wie der Teufel gewirkt hat, wenn man guckt einmal auf das, was die Nazis gemacht haben am Volk Gottes. Das ist immer ein Zeichen Antisemitismus, das ist ein Zeichen des Teufels. Die Leute fragen, wie kommt das her? Nicht Faschismustheorien, Antisemitismustheorien. Kann man nicht erklären, ohne Teufel. Teufel wendet sich immer gegen das Volk Gottes. Das war das eine, wo man erkennen konnte, dass die Nazis wirklich ein teuflisches System waren. Das andere, was man sicher sehen konnte, dass eine teuflische Unternehmung war, das ist, wenn man das Ende angeguckt hat von diesem ganzen tausendjährigen Reich. 45 ist auf einmal Aussage. Die ganzen Größen, Hitler, Himmler, Göring, Goebbels, alle haben sich umgebracht. Die waren in der Sackgasse ihres Systems angekommen, in der Sackgasse ihres Lebens. Die hatten auf Führer, Volk und Vaterland gebaut. Und auf einmal war da nichts mehr. Und da blieb nur eins, was der Teufel als letztes noch einflüsterte, nun nimm dir das Leben. Das waren nicht nur die Spitzen des Dritten Reiches. Damals, im April und Mai 45, da haben sich reihenweise die Menschen das Leben genommen. Und nicht nur die Ortsgruppenleiter und nicht nur die hohen SS-Führer, nein, das waren auch zum Teil Soldaten, das waren junge, tolle Männer, die an eine falsche Idee geglaubt haben, die auf falsche Sicherheit gegründet hatten, die für Führer, Volk und Vaterland fallen wollten halt nicht und die sich das Leben genommen haben. Sackgassen des Lebens. Und da können wir, sichere Menschen, auch reinkommen, wenn wir auf die falschen Sicherheiten setzen. Wenn nicht Jesus die Sicherheit unseres Lebenshauses ist, wenn nicht das Wort Gottes unser Traggrund ist, sondern wenn es die anderen Dinge sind, eine politische Idee, mein Reichtum, da will ich gar nicht ausmalen, was passiert, wenn unser Finanzsystem kollabieren sollte. Ich habe keine Ahnung, ich bin kein BWLer, kein VWLer, aber selbst die haben ja keine Ahnung. Keiner weiß, ob der Euro noch Ende des Jahres besteht, ob nicht vielleicht alles kaputt geht. Und wenn das so sein sollte, dann will ich nicht wissen, wie viel sich an der Wall Street und wie viel sich in Frankfurt umbringen werden, weil die Systeme kaputt gehen, die sicheren Systeme. Es gibt keine sicheren Systeme. Wenn wir auf irgendwas als Sicherheit bauen, was nicht Jesus Christus ist, dann dürfen wir eins ganz klar wissen, dann sind wir früher oder später in der Sackgasse drin. Spätestens, wenn es ans Sterben geht. Spätestens dann sind wir in der Sackgasse, wo wir nicht mehr rauskommen. Sacke des Lebens, wie hier bei dem Kerkermeister. Und da sind wir wieder bei der Geschichte. Und das ist das Tolle hier. Hier kommt es jetzt nicht zum Äußersten. Der vollstreckt es nicht an sich. Der stürzt sich nicht rein, sondern kurz bevor er das vollziehen will, den Selbstmord. Da hört er die Stimme des Sohnes Gottes durch den Mund seines Boten. Wir sind hier, tu dir nichts an. Lässt sich der Kerkermeister ein Licht geben. Da stürmt er rein und da sieht er, sie sind alle noch da. Da lohnt es sich auch mal darüber Gedanken zu machen, warum die nicht abgehauen sind, warum die da geblieben sind. Nicht nur Paulus und Silas, warum auch all die anderen da sind. Aber da haben wir heute Morgen keine Zeit für. Aber die sind noch alle da. Puh, kann man sich vorstellen, wie der durchatmet. Eben noch will er sich das Leben nehmen, weil er versagt hat in dieser sicheren Welt und seine sichere Position gefährdet ist. Aber jetzt ist ja alles wieder sicher. Jetzt funktioniert das System ja noch. Gerade mal gut gemacht. Er wischt sich vielleicht den Schweiß von der Stirn, so würden wir es vielleicht tun, halt nicht. Und jetzt geht es weiter. Business as usual. Schlüssel rein und zudrehen und dann geht alles weiter. Hat ja keiner mitgekriegt. Aber nicht so hier bei dem Kerkermeister. Der hat die Lektion Gottes verstanden. Er hat gemerkt, dass seine sichere Welt, das Imperium Romanum, überhaupt nicht sicher ist. Und dass seine sichere Position gar nichts bedeutet, dass er auch kein sicherer Mann ist, sondern dass es keine Sicherheit gibt. Er hat die Macht des Teufels in seinem Leben gespürt. Und das hat ihn verändert. Das liest man, wenn er läuft da zitternd rein. Und er fällt dann dem Paulus und Silas zu Füßen. Eben hat er sie, das ist auch ein tolles Bild, noch in den Block schneiden lassen, nicht gequält mit den Füßen. Und jetzt fällt er ihnen zu Füßen, den Boten Gottes. Und dann stellt er die Frage der Fragen. Was muss ich tun, dass ich selig werde, dass ich gerettet werde? Damit kommen wir zum dritten Punkt der Predigt des Kerkermeisters, Seligkeit. Was muss ich tun, damit ich selig werde? Was muss ich tun, so heißt es wörtlich, damit ich gerettet werde? Und ich könnte ein bisschen freier sagen. Was muss ich tun, damit ich feste Sicherheit unter meinen Füßen habe, dass ich ja nie wieder in so eine Sackgasse komme? Was muss ich tun? Sagt mir das. Was muss ich tun? Und dann merken wir, dass er immer noch bei dieser Frage ganz in seiner alten Welt drin ist. Was muss ich tun? Was kann ich als Mensch tun, damit ich Sicherheit habe? Wem muss ich Geld spenden? Wo muss ich ein Gebet sprechen? An welchem Tempel muss ich die Stufen hochkriechen? Welchen Ochsen muss ich schlachten lassen? Was muss ich tun? Religion fragt immer, was muss ich tun? Und die Religion sagt den Menschen immer, das müsst ihr tun, damit ihr Seligkeit und Rettung habt. Deshalb ist auch alle unser Bankensystem letztlich eine Religion und der Gesundheitswahn der Religion, was der Mensch tun kann, damit er gerettet wird. Aber wisst ihr, was der Mensch tun kann, damit er gerettet wird? Nichts! Überhaupt nichts kann der Mensch tun, damit er gerettet wird, damit er selig wird. Gar nichts. Null. Ich kann nichts tun, ihr könnt nichts tun. Wie wollten wir auch nur ein Werk vollbringen, ein einziges Werk, um vor Gott, dem Heiligen, bestehen zu können? Das können wir nicht. Wir können auch nicht nur die kleinste Sünde, die wir getan haben, auslöschen vor Gott. Egal, wie viel Geld wir spenden oder was wir sonst noch machen. Wir Menschen können nichts tun. Gar nichts tun. Mit unseren Werken ist nichts getan. Kein Werk können wir tun. Aber es gibt ein Werk, das getan ist, mit dem alles erledigt wurde. Nämlich das Werk Gottes in Jesus Christus auf Golgatha. Da ist alles erledigt für unsere Seligkeit, für unsere Rettung. Und damit ist fester Tragpunkt für unser Leben gegeben, die Sicherheit für unser Leben. Und das kriegt auch hier der Kerkermeister zu hören. Da sagen ihm Paulus und Silas, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus selig werden, so wirst du gerettet werden. Du kannst gar nichts tun. Alles schon getan auf Golgatha, du musst nur eins machen, daran glauben. Und das finde ich so klasse. Ich stelle mir das so vor, was in diesem Kerker passiert, in diesem Drecksloch. Entschuldigen Sie, wenn ich das so sage. Hier wird ja gesagt, Innerstes des Gefängnisses. Ich stelle mir das so vor, so Mauern, kein Licht da drin, nicht? Die haben ja nur maximal Kerzen gehabt, nicht? Da muss ich auch ein Licht geben lassen, dunkel, da ist es moderig, da sind vermutlich die Ratten hergelaufen, die haben ihre Exkremente unter sich gemacht, da hat es gestunken, ein Drecksloch. Aber wissen Sie, was auf einmal wird in diesem Drecksloch? Dieses Drecksloch wird zum Tempel des Herrn, wird zum Haus Gottes. Warum? Weil da in Reinheit und Klarheit und Wahrheit das Evangelium verkündigt wird. Da war keine tolle Orgel, da war kein Talar weit und breit, da waren auch keine bunten Kirchenfensterchen. Nein, nein, nein. Das war ein ganz mieser Ort. Aber damit zur Kirche. Weil dort das Wort Gottes verkündigt wird. Das ist das Einzige, was Gemeinde braucht, das Einzige, was Kirche braucht, dass das Wort Gottes in Klarheit und Wahrheit verkündigt wird. Und das geschieht hier, und dass die Sakramente recht verwaltet werden, aber das geschieht ja auch im Anschluss dann, dass sich der Kerkermeister taufen lässt. Das braucht es ja. Kirche ist da, wo das Wort Gottes verkündigt wird, und das geschieht ja. Da heißt es dann hier im Folgenden, und sie sagten ihm das Wort des Herrn. Sie sagten ihm das Wort des Herrn. Und damit ist ihm alle Sicherheit, alle Rettung angeboten und gegeben. Zur Seligkeit, zur Rettung braucht der Kerkermeister das Wort des Herrn, die Verkündigung. Das ist für ihn überlebensnotwendig und das erkennt er. Hier geht es für ihn jetzt um Leben und Tod, dass er dieses Wort Gottes hört und dass er das befolgt. Wisst ihr, das ist das genau dasselbe wie für uns, für unsere Seligkeit, für unsere Rettung. Da brauchen wir nichts anderes als nur das Wort Gottes und daran glauben. Dass wir Wort Gottes hören, daran hängt Leben und Tod. Dass ihr heute Morgen hier seid, in dieser Kirche, und dass ihr jetzt zugeschaltet seid übers Internet, das ist nicht irgendein frommes Hobby, wie der eine sonntags morgens spazieren geht, der andere läuft auf dem Fußballplatz, der dritte spielt Tennis und der vierte schläft aus. Nein, dass ihr heute Morgen hier seid, das hat mit eurem Leben und mit eurem Tod zu tun. Weil die einzigste Seligkeit, die einzigste Rettung, die wir haben, ist der Glaube an Jesus. Und der Glaube an Jesus, den bekommen wir durch die Predigt. Irgendwo anders her. Das kriege ich nicht durch Kerzchen anzünden und ein paar Brötchen essen heute Morgen. Das kriege ich auch nicht dadurch, weil ich, was ich, ein paar gute Werke heute Morgen mache oder irgendwie meine Mutter nochmal ein Telefonat zurückbekommen lasse. Nein, die Rettung, den Glauben, kriege ich nur durch das Hören auf die Predigt. Allerdings, das möchte ich an dieser Stelle auch sagen, auf die wahre Predigt. Predigt ist nicht gleich Predigt. Wir lesen hier in diesem Text, worum es in Predigt geht. Predigt muss immer als Zentrum den auferstandenen, gekreuzigten Christus haben und den Ruf zum Glauben an diesen Christus. Es gibt Land auf und Land ab in unserem Vaterland. Und das nicht erst dieses Jahrhundert, sondern schon immer Menschen, die sich auf Kanzeln stellen und Dinge verkündigen, die nicht das Wort Gottes sind. Und da hört ganz genau hin, wenn ihr Predigt hört, ob es wirklich Wort Gottes ist, ob es vollmächtige Predigt ist oder ob es nur Menschengerede ist. Ob ihr Speise oder ob ihr Steine bekommt. Und wenn ihr irgendwo in einem Gottesdienst sind und egal wie groß die Orgeln sind, wie schön die Fensterchen sind und wie bunt der Talar ist, wenn dort nicht das Wort Gottes in Klarheit und Wahrheit gesagt wird, dann geht er nicht mehr hin. Geht nur dahin, wo das Wort Gottes verkündigt wird. Ich sage nicht, kommt zu Martini, das müsst ihr selber feststellen. Ich wünsche euch, dass ihr die geistliche Kompetenz habt, das beurteilen zu können, ob Wort Gottes gepredigt wird oder nicht. Aber nur dort geht hin, ganz gleich, wo das ist. Ob das evangelische Kirche ist, ob das freie Gemeinde ist, wo das Wort Gottes verkündigt ist, da geht hin. Weil ihr das braucht für euer Leben und für euer Sterben, weil in der Predigt euer Glaube gestärkt wird. Der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aber aus dem Wort Christi. Und das sicherste Indiz dafür, dass Predigt vollmächtig ist, ist das, was passiert in meinem Leben. Sei es, dass ich getröstet werde, dass ich aus der Predigt rausgehe und bin neu froh gemacht worden. Sei es, dass ich den Ordnungsgang bekommen habe und muss etwas verändern in meinem Leben. Sei es, dass ich neuen missionarischen Impuls kriege oder. Aber wenn das Wort Gottes mich erreicht, dann passiert etwas. Das Wort Gottes, so heißt es in der Schrift, kommt nicht mehr zurück. Wenn hier in dieser Kirche das Wort Gottes klar und rein verkündigt wird, dann wird es in eurem Leben etwas tun. Oder ihr verstockt euch. Aber es wird etwas machen, es wird euch unruhig machen, so wie hier in der Geschichte. Jetzt hat er das selig machende und rettende Wort gehört. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Und da knallt es rein, da ist ein Mensch verändert. Von Grund auf. Eben noch hat er die Menschen schön reingequetscht in diesen Fußblock. Was macht er jetzt? Jetzt geht er hin und wäscht ihnen die Striemen. Einer vom Saulus zum Paulus. Da ist einer, der zum Glauben kommt. Und da heißt es, der froh wird. Der war ein sicherer Mann, in einer sicheren Position, in einer sicheren Welt. Aber wir haben vorher nichts davon gehört, dass er froh und glücklich war. Aber jetzt heißt es auf einmal, durch die Begegnung mit dem lebendigen Gott in seiner Wahrverkündigung, da wird er froh, er und sein ganzes Haus. Er wird froh. Darin mündet diese Geschichte auf. Er hat die alten Sicherheiten zur Seite gelegt und gründet sich nun neu auf Jesus Christus. Dadurch ist er froh geworden. Da passiert etwas. Überall dort, wo das rettende und selig machende Wort Jesu Christi gepredigt und verkündigt wird, da passiert etwas bei den Menschen. Und so auch bei dir. Wenn du das hörst, und ich sage jetzt nicht, dass ich das immer tue, aber wenn du es hörst, das rettende und selig machende Wort, dann lass das auch zu, dass das passiert, was Gott möchte. Und dann gründe dich allein auf das Wort, auf die Sicherheit des Wortes und nicht auf die anderen Sicherheiten, die der Teufel immer wieder anbietet, auf die du dein Leben gründen sollst und mit denen du dich immer wieder befasst und die dich gefangen nehmen und die dich in Sackgassen führen. Der Kerkermeister in dieser Geschichte ist ein Paradigma, ein Beispiel für den modernen Menschen des 21. Jahrhunderts. In diesem 21. Jahrhundert, da nehme ich uns alle mit ein, gibt so viele Menschen, die so sicher leben, so sichere Menschen sind. Aber die alle früher oder später in die Sackgassen geführt werden. Und diese Geschichte, diese 2000 Jahre alte Geschichte, die zeigt ganz aktuell, wie auch heute noch Menschen zur wirklichen Sicherheit kommen können. Nämlich indem sie glauben an den Herrn Jesus Christus. Und so möchte ich diese Predigt enden lassen mit einer Botschaft ganz speziell für dich, für dein Leben. Verlass dich nicht auf die Sicherheiten dieser Welt. Sie führen dich immer wieder in Sackgassen. Verlass dich allein auf Jesus Christus, so wirst du selig und gerettet werden. Amen. Der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.